ARD Sounds.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Chu mahiane surch renge sade dil. Setare chine perke haye shab shode.
Heute eine besondere Sendung aus einem Land, das ich so gerne einmal bereisen würde, aber für Journalistinnen und Journalisten war es nie besonders leicht und gerade jetzt geht es ohnehin nicht. Es geht um Iran. Nach den Massenprotesten im Frühjahr und jetzt im Krieg mit den USA und Israel hat das Regime das Land komplett abgeschottet, aber gerade deshalb wollen wir heute drüber reden. Die Zeitungen sind voll mit Stichworten wie Straße von Hormus, Erdöl, Mullah-Regime, Donald Trump und so weiter. Wir wollen heute hinter die Schlagzeilen gucken. Wie geht es den Menschen in Iran? Darum geht's heute. Zwischen Hamburg und Haiti. Mein Name ist Philipp Abresch. Mit mir im Studio ein toller Gast heute, eine Kollegin, Journalistin. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freut mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich, dass wir diese besondere Sendung zusammen machen können. Deinen Namen wollen wir nicht nennen. Wir haben auch die Namen der Menschen geändert, die heute in der Sendung zu hören sind. Es wäre zu gefährlich, richtig?
Genau, da müssen wir die Menschen schützen und deswegen ist es besser, wenn die Namen nicht gesagt werden.
Deine Eltern, Mama und Papa, die stammen aus dem Iran. Sie sind vor Jahrzehnten nach Norddeutschland gekommen und natürlich hält man Kontakt in die Heimat. Du warst in Iran kurz vor dem amerikanisch-israelischen Angriff. Du hast dort die Proteste noch miterlebt, wirst du uns gleich von erzählen. Aber einmal vorweg, deine Mama ist ja noch in Iran, trotz Internetsperre, trotz Blackout. Wie hältst du Kontakt mit deiner Familie? Was erzählt dir deine Mama aus dem Alltag jetzt im Moment in Iran?
Ja, also es ist extrem schwierig, Kontakt zu halten, weil es seit Monaten eine Internetsperre gibt. Und ich habe tatsächlich, als ich in Iran war, eine iranische SIM-Karte mir geholt und habe noch die iranische Nummer und damit konnte ich mir einen iranischen Messenger-Dienst quasi runterladen, so wie WhatsApp, heißt Bale oder Rubika und darüber spreche ich dann mit Mama eigentlich fast jeden Tag. Manchmal ist das Internet instabil, aber das ist also die einzige Möglichkeit. Es gibt natürlich auch VPN, das bedeutet, die Leute können sich auch einen VPN-Zugang holen, der aber extrem teuer ist, also da bezahlt 80 Euro für zwei Wochen.
Das kann man sich kaum leisten.
Nee, ja. Überhaupt nicht. Und das können nur wirklich die wohlhabenderen Menschen. Und damit können die dann auch WhatsApp und Instagram und so nutzen. Aber mit dem normalen Internet aus dem Iran geht das nicht.
Was erzählt dir deine Mama?
Ja, es ist extrem schwierig. Die Menschen sind unter Stress die ganze Zeit. Sie haben keine Ruhe, weil sie die ganze Zeit erwarten, dass der Krieg jetzt wieder weitergeht. Sie gucken sich die Nachrichten an. Also internationale Nachrichten können sie natürlich nicht sehen. Nur die Nachrichten der iranischen Republik oder der Islamischen Republik. Also quasi, die können sich nur noch das Staatsfernsehen anschauen, verfolgen das. Und die Preise von Lebensmitteln sind extrem teuer geworden. Einige können schon wieder anfangen zu arbeiten, aber viele Firmen haben auch ihre Angestellten gekündigt, somit haben viele ihre Jobs verloren, Medikamente sind irgendwie wieder sehr selten geworden, also gerade so Bluthochdruck, Medikamente und so weiter. Also es ist extrem schwierig gerade und das hat mir so meine Mama erzählt.
Das ist ja eine eigentümliche Zwischenphase im Moment. Es gab massive Bombardements, viel wurde zerstört. Jetzt gerade fliegen keine Raketen, aber es ist ja nach wie vor total schwierig im Land. Du hast es ja gerade erzählt. Was beschäftigt die Menschen am meisten im Moment?
Ja, im Moment beschäftigt die Menschen, dass das Leben einerseits weitergehen muss. Ne? Also die müssen ja irgendwie weiter ihr Geld verdienen und andererseits wissen die einfach nicht, wie es jetzt weitergeht. Also die wissen nicht, okay, wird jetzt nächste Stunde, nächsten Tagen wieder eine Bombe einschlagen und müssen wir wieder irgendwie aus Teheran raus, was können wir machen und wie lange wird sich der Zustand halten? Also wann wird es endlich stabil werden im Land? Und vor allem, wie werden die Preise sich auch entwickeln, auch die wirtschaftliche Lage und wie hält es die Regierung aus, hält es nicht die Regierung aus, also was passiert da? Und man hört auch, dass die Regierung in sich auch sehr zerstritten ist. Ich habe erst mit einer Cousine geschrieben, die mir eine Sprachnachricht geschickt hat und sie erzählt, im Moment warten wir eigentlich nur darauf, ob und wann der nächste Krieg beginnt und wie es weitergeht. Wir hängen hier einfach in dieser Situation fest.
Komm, wir schauen mal zurück. Du warst selbst im Iran, kurz vor den Protesten, kurz vor dem Krieg. Wie ist das für dich, zurückzukommen, dorthin zu fliegen, anzukommen, die Familie zu treffen? Ich kann mir vorstellen, das sind auch immer wieder ganz große Gefühle, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also seitdem ich klein war, sind wir eigentlich fast jedes Jahr in den Iran geflogen oder alle 2 Jahre. Es ist natürlich auch sehr teuer, ne? Für eine 5-köpfige Familie. Mein Vater war ein ganz normaler Arbeiter. Dafür mussten wir natürlich auch andere Urlaube sparen. Also wir haben zum Beispiel nie Hotelurlaub oder so gemacht, sondern uns irgendwie das ganze Jahr gefreut, dann in den Iran zu der Familie zu fliegen, weil wir halt in Deutschland auch niemanden haben. Also ich habe eine Tante hier in Deutschland, aber sonst sind alle Familienangehörige um die 200 oder mehr im Iran. Und für mich ist das so Heimatgefühl eigentlich. Obwohl ich hier in Deutschland geboren bin, ist es, wenn ich dort bin, fühle ich mich einfach super wohl. Ich sehe meine Familie, diese Herzlichkeit, diese Wärme. Und wenn man dann irgendwie 6 Wochen Sommerferien dort verbracht hat und zurückkommt, fühlt man sich wieder hier in Deutschland total fremd und weint auch erst die ersten paar Wochen. Und so war das immer. Und wenn wir Tickets hatten für den Iran, haben wir immer so einen Kalender mit Datum, wie viele Tage noch bis zur Abreise mit meinen Geschwistern.
Dann macht man Kreuzchen.
Ja, genau, die Kreuzchen. Genau, das haben wir immer gemacht. Und ja, es ist einfach total schön, wenn man da ankommt. Also das Erste, erstmal aus dem Flugzeug schauen. Meistens kommt man abends an und dann einfach überall Lichtermeer. Und man hat irgendwie so, weiß ich nicht, es ist auch so ein aufregendes Gefühl.
Warum wolltest du diesmal hin? Gab es einen bestimmten Anlass?
Ja, also ich war ja 2 Jahre nicht mehr da gewesen und habe einfach auch meine Familie vermisst. Und ich wollte eigentlich 2025 im Sommer dorthin fliegen. Und dann war der 12-Tage-Krieg plötzlich. Und danach habe ich irgendwie die ganze Zeit im Gefühl gehabt, ich muss da jetzt hin und meine Familie sehen, weil wer weiß, was als nächstes wieder passiert. Es ist ja immer die ganze Zeit so instabil, so ein Hin und Her. Und dann habe ich einfach spontan entschieden, mit meiner Mama mitzufliegen und meine Schwester noch überredet. Und dann sind wir im Winter hingeflogen. Ich hatte im Kopf die ganze Zeit, okay, man muss die Zeit jetzt nutzen, weil man weiß nicht, was als nächstes passiert und ob man jemals wieder hinfliegen kann und die Familie auch besuchen kann. Oh. Es ist kurz nach 10 Uhr morgens. Wir sind im Südwesten Teherans. Vor dem Haus meiner Oma wartet mein Cousin Emad. In seinem alten blauen Nissan, Vonet nennt man das. Diese kleinen Transportwagen sieht man überall im Iran. Vorne 2 Sitze und hinten Platz für Ware. Heute nimmt mich mein Cousin mit zur Arbeit in den Süden Teherans. Mein Cousin Emad arbeitet schon seit er 9 Jahre alt war. Heute ist er 45 Jahre alt. Er arbeitet mit Textilien. Jeden Morgen fährt er früh zum großen Bazar und holt dort Ware ab. Socken, Strumpfhosen, unverpackt und noch ungebügelt. Und bringt sie anschließend in seine Werkstatt im Süden der Stadt. Wenn es gut läuft, kommt er um 20 Uhr nach Hause, erzählt er mir. Ich schaue aus dem Fenster. Die Stadt lebt zu jeder Tageszeit. Motorräder drängen sich zwischen Autos hindurch. Irgendwo hupt immer jemand. Die Wintersonne scheint durch die staubige Windschutzscheibe. Heute ist der Himmel über Teheran erstaunlich blau. Mein Cousin erzählt, wie sehr sich das Leben im Iran verändert hat.
Es gab mal eine Zeit, da hat ein Vater gearbeitet und 10 Menschen konnten davon leben. Heute arbeiten 10 Menschen und trotzdem kann oft nicht einmal einer richtig davon leben. Das ist der Unterschied zu früher. In den letzten 50 Jahren hat sich hier so viel verändert.
Nach ungefähr 45 Minuten erreichen wir Shahr-e-Rei im Süden Teherans. Einer der ältesten Teile der Stadt. Es ist religiöser, traditioneller, dichter. Emad parkt den Vonet in einer schmalen Seitenstraße. Seine kleine Produktion ist auf 2 Werkstätten verteilt. Eine leitet er, dort arbeiten nur Männer. Die andere wird von seiner Frau Mahsa geleitet. Die Werkstatt liegt in einer gemieteten Wohnung in einem gewöhnlichen Wohnhaus. Von außen sieht der Eingang aus wie die Türen der anderen Häuser in der Straße. Breit, aus Metall, etwas abgenutzt. Dass in einer der Wohnungen eine kleine Sockenproduktion läuft, ahnt man nicht. Therese, ich sollte.
Marsa
begleitet mich in ihre Frauenwerkstatt. Der Raum wirkt eng und überfüllt. Kartons stapeln sich an den Wänden. Der Putz blättert an einigen Stellen ab. Zehn Frauen sitzen dicht nebeneinander, auf dem Boden. Vor ihnen stehen große, heiße Metallformen. Immer wieder ziehen sie Socken und dicke Strumpfhosen darüber. Bündeln sie anschließend und verpacken sie in Plastik. Ihre Hände bewegen sich schnell, fast ohne Pause. Hinten in der Ecke sitzt ein Mädchen mit Brille im Schneidersitz auf dem Boden. Sie wirkt sehr zierlich und jung. Ich setze mich ihr gegenüber.
Ich arbeite seit 4 Jahren hier. Mit 14 habe ich angefangen. Ich habe immer einen weiten Weg, komme zu Fuß bei kaltem Wetter.
Somaye ist 18 Jahre alt. Ihre Familie kommt aus Afghanistan. Ihr Vater starb früh. Seit ihrer Kindheit lebt sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern im Iran. Weil sie Afghanin ist, durfte sie nur bis zur 5. Klasse zur Schule gehen. Millionen Afghaninnen und Afghanen leben im Iran. Viele haben nur eingeschränkten Zugang zur Bildung oder regulärer Arbeit. Vor ihr stapeln sich Verpackungen voller Strumpfhosen. Mit schnellen Bewegungen klebt sie eine nach der anderen zu, ohne dabei aufzuschauen.
Wir bekommen so viel Geld, wie wir arbeiten. Je mehr wir verpacken, desto mehr verdienen wir. Wenn wir mal keinen Bock haben und nicht viel schaffen, kriegen wir wenig Geld. Letzten Monat hatte ich 9 Millionen Rial verdient. Davon musste ich 6 Millionen meiner Mama geben für den Haushalt. 2 Millionen blieben für mich. Davon kann man sich nichts kaufen.
9 Millionen Rial. Umgerechnet sind das zurzeit gerade einmal etwa 84 Euro. Je länger ich mit den Frauen spreche, desto mehr erzählen sie von ihrem Leben. Fast jede trägt ihre eigene Last. Eine muss ihre 2 kleinen Kinder alleine zu Hause lassen, um hier arbeiten zu können. Andere erzählen von Gewalt und Missbrauch. Sie fühlen sich vom Staat im Stich gelassen, denn Unterstützung bekommen sie nicht. Gerade Frauen haben keine Rechte, erzählen sie. Über ihre Probleme sprechen sie eigentlich selten auf der Arbeit.
Wir kommen mit einem aufgesetzten Lächeln zur Arbeit und tun so, als wäre alles in Ordnung. Aber vieles ist nur Fassade.
Die wirtschaftliche Krise hat sich tief in den Alltag der Menschen hineingefressen.
Früher haben die Menschen Obst gekauft und es mit der ganzen Nachbarschaft geteilt. Heute verstecken viele ihre Einkäufe lieber, damit wenigstens die eigenen Kinder satt werden.
Früher wurden Früchte kiloweise gekauft. Heute kaufen viele nur noch einzelne Stücke. Für euch in Deutschland mag das normal sein. Hier war das früher unvorstellbar.
Während wir sprechen, schaut Marsa immer wieder auf die Uhr. Normalerweise bleibt sie bis in den späten Nachmittag in der Werkstatt. Währenddessen passen entweder ihre Mutter oder die älteste Tochter auf die Kinder auf. Heute geht sie früher. Zu Hause wartet Besuch. Die ganze Familie kommt zusammen. Kurz bevor wir zusammen den Raum verlassen, will sie noch eines loswerden.
Das Gute an Iran ist, die Menschen sind gut zueinander, aber die Regierung nicht.
Weißt du, mich wundert, wie offen die Menschen mit dir sprechen. Ich kann mir vorstellen, da gibt's auch einen riesigen Frust bei Kids, Teenagern, jungen Menschen, jungen Frauen, die einfach vielleicht losleben wollen, oder?
Ja, total. Also der Frust ist riesig und sobald du anfängst, Interesse zu zeigen und Fragen zu stellen, merkst du, alle wollen sprechen, alle wollen reden und wollen natürlich, dass du auch irgendwie ihre Stimme nach außen trägst. Ich hatte auch das Gefühl, dass diese wirtschaftliche Situation inzwischen das Leben einfach da bestimmt und der Druck ist einfach so groß und wenn natürlich da jemand aus dem Ausland kommt, dann will man natürlich...
Dich mitteilen.
Ja, genau, total.
Du hast beschrieben, wie die Menschen auch in deiner Familie, wie sie den Alltag und das Leben irgendwie organisieren müssen. wenn du durch Teheran gehst, ich kann mir vorstellen, es ist bei all diesen Schwierigkeiten auch irgendwie ein schönes Gefühl, diese Stadt zu erleben. Es ist ja auch ein Teil deines Lebens und von dir selbst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich in Teheran sehr wohl. Also die meisten aus meiner Familie leben in Teheran. Und dadurch habe ich auch sehr wenig bisher vom Land selbst gesehen. Klar, man hat ab und zu hier und da mal Ausflüge gemacht, aber meistens, wenn man da ist, dann jeden Tag Familie besuchen. Und durch die Straßen von Teheran zu gehen, es ist einfach schön, weil du kannst die Sprache, du kannst dich unterhalten mit den Menschen, du wirst einfach auf der Straße angesprochen, du kannst einkaufen gehen und es fühlt sich einfach so, ich weiß nicht, kann man heimisch sagen, an. Ja, und in Teheran merkt man auf jeden Fall, wie unterschiedlich die Schichten auch sind. Also es gibt so die Oberschicht, die ist eher im Norden. Da sind dann moderne Cafés, Einkaufszentren, eher wohlhabende Viertel, schicke Häuser. Also wirklich kann man sich hier gar nicht, glaube ich, vorstellen, wie luxuriös das da auch aussieht. Das ist so am Alborz-Gebirge. Und während man dann weiter in den Süden geht, da wo auch meine Familie wohnt, da ist es dann auch ärmer. Da merkt man auch, wie die Menschen dann jeden Tag darum kämpfen, irgendwie über die Runden zu kommen. Überall im Land ist es so. Also diese Unterschiede gibt es, aber auch die Reicheren kämpfen gerade.
Und hattest du damals schon das Gefühl, dass die Stimmung kippen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir wirklich zwischendrin gedacht, wie halten das die Menschen durch? Das wird bald irgendwie explodieren. Vor allem dieses Mal war es auch sehr anders für mich. Auf den Straßen von Teheran habe ich gemerkt, dass die Menschen mit so einem Druck, einer Belastung irgendwie durch die Straßen gehen. Man hat den Stress, den richtig angemerkt. Also es war nicht wie immer.
Ich habe Tulani, kenare unai.
Heute ist ein besonderer Tag. Es ist Shab-e Yalda, die längste Nacht des Jahres. Meine Schwester und ich machen uns am Nachmittag auf den Weg zu meiner Tante im Norden Teherans. Wir laufen durch die belebte Muhtari-Straße. Viele Geschäfte sind geschmückt. Vor einer Grundschule stehen kleine Tüten in Form von Wassermelonen, gefüllt mit Süßigkeiten und Nüssen. In einer Bäckerei stehen Torten mit roten Wassermelonenmustern. Überall erinnert die Stadt heute an Yalda. Shab-e Yalda gehört zu den wichtigsten Familienfesten im Iran. In der längsten Nacht des Jahres kommen Familien zusammen, essen, erzählen Geschichten und bleiben oft bis spät in die Nacht wach. Wir sind mehr als eine Stunde unterwegs, bis wir endlich bei meiner Tante ankommen. Es ist inzwischen dunkel geworden.
Hallo.
Ihre Kinder und Enkel sind auch schon da. Auf dem Tisch im großen Wohnzimmer stehen traditionell Granatäpfel, Wassermelonen und Nüsse. Symbole für Wärme, Licht und Leben mitten im Winter. Viele lesen an diesem Abend Gedichte des persischen Dichters Hafez. Oder schlagen sein Buch zufällig auf, um darin Antworten für das kommende Jahr zu suchen. Yalda ist ein Fest gegen die Dunkelheit. Nach dieser Nacht werden die Tage wieder länger. Mitten im Raum mein Cousin. Er spielt Ney, die traditionelle persische Längsflöte und eines der ältesten Instrumente der Welt. Kinder laufen durch die Wohnung. Irgendwo wird Tee eingeschenkt. Aus der Küche riecht es nach Reis und Safran. Eine Woche später fahre ich ein letztes Mal durch Teheran. Ich liebe es, in Teheran Metro zu fahren. Es gehört für viele Menschen hier zum Alltag. Das Netz ist gut ausgebaut, die Linien sind leicht zu verstehen und oft kommt man unter der Stadt deutlich schneller voran als oben auf den Straßen, wo der Verkehr stundenlang stillstehen kann. Hier unten in der Metro wird es nicht langweilig. Bei fast jeder Station steigen neue Händlerinnen und Händler ein. Sie ziehen schwere Säcke hinter sich her, holen ihre Ware heraus und präsentieren sie mitten im Waggon. Verkauft wird fast alles. Taschentücher, Kopftücher, Unterwäsche, Snacks oder Spielzeuge. Alles scheint wie immer. Trotzdem wirkt die Stimmung an diesem Tag angespannt. Viele schauen auf ihre Handys. In sozialen Netzwerken kursieren Videos von Protesten.
Tja, gerade bestimmt der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran die Schlagzeilen. Da ist ja fast vergessen, dass die Menschen in Iran selbst auf die Straße gegangen sind, um das Regime zu stürzen. Und du warst genau zu dieser Zeit dort im Iran. Was hast du mitbekommen von den Protesten?
Also erstmal habe ich gar nicht viel mitbekommen. Ich wusste gar nicht, was da gerade passiert. Ich habe das nur an den Menschen erkannt. Meine Familie hat mich gewarnt, hat gesagt, ich soll zu bestimmten Regionen und Vierteln nicht gehen. Ich soll eher zu Hause bleiben, nicht alleine draußen mich bewegen und so weiter. Also ich meine, Proteste gab es ja schon öfter im Iran. Deswegen habe ich das jetzt nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Und Teheran ist ja sehr groß. Das heißt, die Proteste waren jetzt überall verteilt. Also man hat jetzt nicht nur, weil man über eine Straße geht, die Proteste gesehen, sondern das war immer in bestimmten Regionen. Und einen Tag danach bin ich dann in den Süden geflogen. Deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen. Aber wie gesagt, ich weiß, dass meine Cousine aufs Handy geguckt hat, Videos von ihrem Mann bekommen hat, von den Protesten. Er war selber in diesem Einkaufszentrum, wo es auch gestartet ist. Die haben die Läden geschlossen und demonstriert, protestiert, ja.
Ich finde es so unglaublich mutig, dass die Menschen sich überhaupt trauen, auf die Straße zu gehen, weil es ist ja auch so gefährlich.
Ja, total. Und die Proteste sind Tag zu Tag größer geworden, was ich auch selbst nicht erwartet hatte. Und ich muss aber ehrlich sagen, es sind natürlich auch viele aus Angst nicht auf die Straßen gegangen. Also aus meiner Familie, ich habe eine große Familie, sind vielleicht 2-3 Leute auf die Straße gegangen. Einfach aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, weil zum Beispiel im September 2022, als es dort die Frau Leben Freiheit Proteste gab, wurden die auch niedergeschlagen. Menschen wurden verhaftet, so viele sind gestorben. Und das hat natürlich auch jetzt dazu geführt, dass viele aus meiner Familie dann nicht auf die Straßen gegangen sind.
Ihr habt Teheran verlassen. Du bist mit deiner Schwester raus aufs Land in eine Region, die war damals friedlich. Heute ist sie total in den Schlagzeilen, im Auge sozusagen der Weltöffentlichkeit, die Straße von Hormuz. Das wusstet ihr aber damals noch nicht, ne? Das ist eine Gegend, die nicht nur bekannt ist für Öl, sondern da machen Iranerinnen und Iraner normalerweise Urlaub.
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, im Iran gibt es so viele schöne Orte, wo man auch als Tourist hingehen kann oder auch natürlich als Iraner selbst dort vor Ort. Und eines der beliebten Urlaubsziele der Iraner, vor allem hier aus Teheran, ist...
Ausgerechnet diese Meerenge.
Ja, genau, ist halt der Süden. Und gerade zu dieser Winterzeit ist es halt sehr angenehm, dorthin zu fliegen, weil die Temperaturen halt viel, viel wärmer sind. Im Sommer kannst du es kaum aushalten, da sind die Temperaturen über 50 Grad. Und Rejm ist die größte Insel am Persischen Golf, an der Straße von Hormuz, wie du gesagt hast, und einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Und es ist nicht nur beliebt für die Sehenswürdigkeiten, es ist auch UNESCO-Weltkulturerbe.
Du sprichst das ganz anders aus. Ich hätte Keshem gesagt, ne? Aber nee.
Nee, es wird Rejm ausgesprochen. Rejm. Genau, aber ist ein bisschen schwierig, kann ich verstehen. Genau, und Rejm wurde von der UNESCO wegen seiner außergewöhnlichen Natur ausgezeichnet. Und das ist auch eines der Gründe, wieso die Menschen dorthin fliegen. Man fährt innerhalb weniger Stunden plötzlich durch komplett verschiedene Welten. Erst vorbei an kleinen Fischerdörfern und staubigen Ebenen, später zwischen riesigen Felsformationen und engen Canyons. Also super, super spannend und vor allem, das Interessante ist auch, meine Familie geht auch zum Shoppen dorthin, weil einfach die Elektrogeräte, Kleidung, Kosmetik, alles viel, viel günstiger ist, weil es dort unter anderem kürzere Transportwege gibt und es eine Sonderwirtschaftszone ist. Also Waren werden einfacher und günstiger importiert und von hier überall im Iran dann verteilt.
Warum wolltest du denn hin? Was wolltest du dir angucken?
Also erstmal ist ja der Iran ein Vielvölkerstaat. Das heißt, es leben nicht nur Perser dort, sondern auch Kurden, Aseris, Belutschen, Araber, Türkmen mit ihren eigenen traditionellen Sprachen, mit ihren traditionellen Kleidungen. Und Rejm ist einfach sehr bekannt für seine Gastfreundschaft und Offenheit. Und das wollte ich gerne kennenlernen und die Menschen dort natürlich auch kennenlernen und die Region. Es ist auch interessant, weil Der Iran hat 4 Jahreszeiten gleichzeitig. Das heißt, wir sind in Teheran gestartet bei 11 Grad und sind in Rejshm angekommen bei fast 30 Grad. Das ist auch krass. Und genau, die Winterzeit ist halt Rejshm einfach ein bekannter und beliebter Urlaubsort. Es ist 17 Uhr, als wir auf Rejshm ankommen. Die Luft ist angenehm warm, fast windstill. Vor dem kleinen Flughafengebäude steht ein unscheinbares Häuschen. Der Taxistand. Dort melden wir uns an. Dann wird uns das nächste freie Auto zugeteilt. Vorbei ziehen Palmen, kleine Geschäfte und niedrige Häuser. Immer wieder sieht man das Meer zwischen den Straßen aufblitzen. Rejshm ist die größte Insel im Persischen Golf und gehört zur Provinz Hormuzgan, ganz im Süden des Iran. Vieles wirkt hier anders als in Teheran. Viele Familien leben vom Meer, vom Handel oder Fischfang. Und auch die Kleidung unterscheidet sich von anderen Teilen des Landes. Das erklärt uns der Fahrer.
Die Art, wie Frauen sich hier kleiden, ist sehr unterschiedlich. Manche tragen ein Kopftuch, andere einen Gesichtsschleier oder den traditionellen Chador Bandre aus dem Süden des Landes. Jede Gegend hat ihre eigenen Traditionen und Regeln. Schau mal, hier auf der Straße laufen 4 Frauen mit unterschiedlicher Kleidung. Eine mit Bandare-Maske, eine mit offenem Gesicht, eine mit schwarzem, eine mit hellem Chador. Die kulturelle Vielfalt in dieser Region ist groß.
Einige Tage später machen wir uns auf den Weg zum Hafen. Noch ist es ruhig. Fischerboote schaukeln im Wasser, irgendwo kreischen Möwen. Nach ungefähr 40 Minuten mit der Fähre erreichen wir die Insel Hormuz. Kaum legen wir an, werden wir schon von mehreren Tuk-Tuk-Fahrern angesprochen. Sie bieten Rundfahrten über die Insel an. Die kleinen Tuk-Tuks sieht man hier überall. Bunte Dreiräder mit offenen Seiten, oft geschmückt mit Lichtern, Aufklebern oder Stoffen. Wir haben allerdings schon vorher den Kontakt eines Fahrers bekommen. Er wartet bereits am Hafen auf uns. Hinten auf der Ladefläche steigen wir in sein Tuk-Tuk. Kaum fahren wir los, dreht er die Musikbox neben dem Fahrersitz laut auf. Wir beginnen direkt mit der Rundfahrt über die Insel. Vorbei an kleinen Stränden, roten Felsen und staubigen Hügeln fährt unser Tuk-Tuk über die schmalen Straßen Hormuz. Nach ungefähr einer halben Stunde halten wir an. Von hier aus geht es zu Fuß weiter. Je länger wir laufen, desto surrealer wirkt die Landschaft. Der Boden schimmert weiß. Überall ragen helle Salzfelsen aus der Erde. Es sieht aus wie auf einem anderen Planeten. Unser Fahrer bleibt stehen, kniet sich hin und erklärt:
Auf Hormuz besteht der Boden nur aus Salz. Und wenn da Wasser dran kommt, wachsen die Salzberge. Er ist auch sehr hart, wie Beton. Und das Salz ist das gleiche, was man beim Kräuterladen bekommt.
Hormuz ist vulkanischen Ursprungs und bekannt für seine außergewöhnlichen Farben und Salzlandschaften. Viele Menschen nennen die Insel deshalb auch die Regenbogeninsel des Iran. Besucher laufen barfuß über den weißen Boden, machen Fotos oder sitzen einfach schweigend zwischen den Salzfelsen. Ein letzter Blick auf die glitzernden Berge. Dann fahren wir weiter. Während unser Tuk-Tuk über die Insel fährt, sind wir plötzlich umgeben von roten, gelben und violetten Bergen. Als ich mich nach hinten umdrehe, sieht die Landschaft aus wie ein riesiges Gemälde. Unser Guide erklärt, dass die unterschiedlichen Farben durch Mineralien und vulkanischen Gesteinsschichten entstehen. Wenig später erreichen wir das Rainbow Valley. Wieder steigen wir aus und laufen weiter. Diesmal Richtung Regenbogenhöhle. Rechts und links leuchten die Felsen in völlig unterschiedlichen Farben. Der Guide geht mit dem Finger über das feuchte Gestein und zieht dann vorsichtig eine Linie über unseren Unterarm.
Es gibt helle und dunkle Farben. Das hier ist jetzt lila. Es hatte erst geregnet, klebt ein bisschen.
Am Ende tragen wir 8 verschiedene Farben auf der Haut. Rot, gelb, orange, lila. Auf dem Weg zur Regenbogenhöhle frage ich unseren Guide, ob er das ganze Jahr über als Fahrer arbeitet.
Wenn unser Neujahr rum ist, gibt es keine Reisenden mehr. Wir leben dann vom Gesparten oder machen Bauarbeiten, gehen auf die Insel Keshem oder nach Bandarabos und suchen uns dort Arbeit.
Viele leben dort von Saison zu Saison. Trotz der strategischen Bedeutung fühlen sich die Menschen hier wirtschaftlich abgehängt, erzählt er weiter.
Die wirtschaftliche Krise trifft die Menschen auf dieser Insel besonders hart. Die Einkommen sind in Rial, viele Ausgaben hängen aber vom Dollar ab. Fast alles muss importiert werden. Entsprechend teuer ist das Leben auf der Insel geworden. Selbst Wasser ist hier kostbar. Trinkwasser entsteht über Entsalzungsanlagen. Auch viele Produkte in den Supermärkten kommen vom Festland oder aus dem Ausland. Bis sie hier ankommen, haben sich die Preise oft schon mehrfach erhöht.
Entlang der Fußwege zu den Sehenswürdigkeiten sitzen immer wieder Menschen und verkaufen selbstgeknüpfte Armbänder und Ketten. Manche sitzen auch selbst zwischen den Felsen und spielen auf Klangschalen oder anderen Instrumenten. Die Stimmung wirkt fast meditativ. Dabei fällt mir etwas auf. Viele der Verkäufer wirken gar nicht wie Einheimische, eher alternativ oder fast ein bisschen hippieartig.
Ja, die nehmen uns das Geschäft weg. Wir hätten sonst das Doppelte. Naja, die Ruhe und die saubere Luft, das zieht sie an.
Unser Guide erzählt, dass auf Hormuz nur rund 8000 Menschen leben. 2000 von ihnen seien erst in den letzten Jahren vom iranischen Festland auf die Insel gezogen. Sie suchen Ruhe, Abstand vom hektischen Alltag in den Großstädten oder einfach ein freieres Leben. Und tatsächlich fühlt sich Hormuz wie eine kleine Gegenwelt zu Teheran an. Zwischen den staubigen Straßen und den einfachen Häusern tauchen plötzlich moderne Cafés auf, mit bunten Möbeln, Pflanzen und entspannter Musik. Sie wirken fast surreal auf dieser sonst eher rauen, kaum ausgebauten Insel. Endlich erreichen wir die Regenbogenhöhle. Innen schimmern die Wände in roten, gelben, orangen und violetten Streifen. Wie ein gemalter Regenbogen ziehen sich die Farben durch das Gestein. Die Höhle wirkt eng, still und gleichzeitig völlig surreal. Erst nach einigen Minuten machen wir uns wieder auf den Rückweg.
Tja, glitzernde Berge, Regenbogenhöhle, Urlaub auf der Insel Hormuz. Und kurz danach ist alles wirklich dramatisch anders. In Teheran schlagen die sogenannten Sicherheitskräfte die Proteste brutal nieder. Es gibt viele, viele Tote. Dann fliegen plötzlich Raketen und es ist Krieg im Iran. Du hast alles das aus Dubai verfolgt. Du hast das Land vorher verlassen. Mit welchem Gefühl hast du diese Tage dann erlebt?
Ja, also Dubai sollte eigentlich auch ein Urlaub werden für mich, aber jeden Tag habe ich die ganze Zeit die Nachrichten verfolgt. Ich war sehr unruhig, ich habe mir richtig viele Sorgen gemacht. Vor allem bist du ja da in Dubai nicht so weit weg vom Iran. Man fühlt sich so traurig und hilflos, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt das Land einfach verlassen mit meinem Reisepass und lasse halt meine ganze Familie zurück. Das hat mich natürlich super belastet auch. Weil ich weiß, dass die sich natürlich auch eine bessere Zukunft wünschen und irgendwie sind die gefangen in diesem Land.
Das Regime würden viele Menschen im Iran gerne loswerden und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, gibt es ganz große Angst vor den Bomben, die fallen. Was befürchten die Menschen am meisten?
Ja, also man kann ja nie von den Menschen sprechen, weil ich kann jetzt nur von meiner Familie und von das, was ich höre, sprechen und ich weiß, dass viele Menschen sich gefreut haben, als es Krieg gab, weil sie sich erhoffen oder wünschen, dass das Regime endlich stürzt. und sie endlich in Demokratie, in Freiheit, in besserer wirtschaftlicher Lage leben können. Ich meine, der Iran ist so reich an Rohstoffen und ich habe immer wieder in Gesprächen gehört, wieso müssen wir mit so einem reichen Land eigentlich in so einer Armut leben? Und sie wünschen sich eine Zukunft, eine bessere Zukunft für die Kinder vor allem. Und die leben dort, um zu arbeiten und irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist das Leben.
Bessere Zukunft für ihre Kinder. Danke, dass du uns von deinen Eindrücken und deiner Reise heute erzählt hast. Die Menschen wünschen sich Freiheit, eine bessere Zukunft. Und ich glaube, das wünschen wir ihnen auch. Ne? Ich finde den Mut dieser Menschen, den sie zeigen, auch heute in dem, was du uns erzählt hast, den finde ich wahnsinnig beeindruckend. Danke, dass du heute davon berichtet hast.
Danke, dass ich berichten durfte.
Wenn euch die Lage in Iran weiter interessiert, dann noch ein Tipp für euch. Der Weltspiegel-Podcast schaut gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD regelmäßig in den Iran. Immer freitags gibt es eine neue Folge in ARD Sounds. Einfach klicken, einfach abonnieren. Und genau da bei ARD Sounds gibt es auch uns zwischen Hamburg und Haiti. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Sabine Korbmann, Emilian Grimm und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.